Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Diese Abende haben ein Thema: Umkehr. Ich bin sehr dankbar, dass wir dieses Thema haben, denn hier geht es jetzt nicht um so ein theologisches Randthema, sondern etwas, was biblisch zentral ist. Menschen müssen umkehren in ihrem Leben. Ansonsten sind sie verloren für Zeit und Ewigkeit, umkehren zu Jesus Christus. Leider fällt das Menschen zum Teil sehr, sehr schwer, umzukehren und Dinge anzunehmen. Ich habe manchen begleiten müssen und dürfen, wo ich wusste, wenn der so weitermacht, dann gibt es die ganz große Katastrophe, rein schon im Irdischen. Auch bevor ich Pfarrer war, einer meiner Freunde, Mitschüler, mit dem ich Abitur gemacht hatte oder Abitur machen wollte, der hatte mehr so Party im Sinn, hat auch nicht gelernt und alles und war immer so auf der Kippe, und als wir dann von der 12 in die 13 kamen, war schon klar, das sieht eng aus, und ich habe irgendwann auch zu ihm gesagt, Mensch, du musst dich anstrengen, ansonsten schaffst du das nicht, kein Problem, alles weiter und nix, aber der hat die Warnung nicht gehört, hat seinen Lebensstil nicht verändert, weiter Party gemacht, Autos gefahren, alles Krempel gemacht, aber eben nicht gelernt, und dann hat das Abitur nicht bestanden. Ich habe vor einigen Jahren einen alkoholkranken Bruder in der Gemeinde gehabt, der war Christ, aber der kam nicht von der Flasche weg. Und der Gesundheitszustand hat sich immer weiter verschlechtert und haben viele für ihn gebetet und auch versucht, die anonymen Alkoholiker zu arbeiten. Und ich habe auch wirklich massiv mit ihm gesprochen, auch gesagt, Mensch, wenn du so weitermachst, dann säufst du dich zu Tode. Aber er kam nicht weg von der Flasche, obwohl er bei Jesus war. Die Sucht war so stark und hat sich totgesoffen. Und eines Tages kriegt er den Anruf, liegt schon seit 2 Wochen in der Wohnung halt, war kaputt. Das ist etwas sehr Betrübliches halt, wenn man Menschen warnt und sagt, du musst dein Leben ändern, und sie es nicht machen, sie darauf nicht hören. Aber mit das Schlimmste ist, wenn man Menschen sagt, ohne Jesus bist du verloren. Wenn du den Heiland nicht annimmst, dann wirst du in Ewigkeit keinen Frieden haben, sondern eine Trennung von Gott leben. Und wenn man dann auch Menschen beerdigen muss, mit denen man sehr, sehr intensiv dieses besprochen hat und die Jesus bis zuletzt abgelehnt haben, ist das etwas ganz, ganz Furchtbares. Ich bin deshalb froh, heute Abend aus der Bibel berichten zu dürfen, von Menschen, die die Warnung gekriegt haben, die den Ordnungsgong Gottes gehört haben und die umgekehrt sind, die Buße getan haben. Das muss man wissen, Umkehr und Buße ist in der Bibel dasselbe Wort. Könnt ihr auch sehen, wenn ihr manche Übersetzungen lest, bei der Luther-Übersetzung steht da häufig Umkehr oder bei der Züricher steht dann Buße tun halt. Und ich habe eine so eine Geschichte mitgebracht aus der Bibel heute, nämlich aus dem Alten Testament, wo wirklich es mal gelingt, wo wirklich Leute umkehren. Und ich habe uns mitgebracht Jona 3, die Verse 1 bis 10. Es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive war aber eine sehr große Stadt, vor Gott 3 Tagesreisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack der Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron, legte seinen Purpur ab und hüllte sich in einen Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen, man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht, und ein jeder bekehre sich von seinen bösen Wegen und von dem Frevel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihren bösen Wegen, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat es nicht. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns heute Abend diesen Text aus dem Alten Testament, diese fantastische Geschichte, wo eine ganze Stadt Buße tut, umkehrt zu dir. Ja, und wir wollen lernen aus dieser Geschichte für unser Leben, für unseren Glauben, aber auch für das, was für unsere Stadt, für unsere Umgebung gilt, Herr. Und dass du zu uns sprichst, Herr, in dieser Predigt und dass wir das verstehen, was du zu uns sagst, Herr, das kann nur dann gesegnet sein, wenn du uns deinen guten Heiligen Geist schenkst. Und Darum wollen wir dich jetzt bitten, Herr, alle miteinander, die wir hier in der Halle sind und zugeschaltet über den Livestream, Herr, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ich habe diese Predigt überschrieben, eine ganze Stadt kehrt um, eine Geschichte der Buße. 3 Punkte. Erstens, ein Mann Gottes tut Buße und kehrt um. Zweitens, ein Politiker tut Buße und kehrt um. Und drittens, eine Stadt tut Buße und kehrt um. Das Erste, ein Mann Gottes tut Buße und kehrt um. Bevor diese ganze Stadt Ninive Buße tun kann und umkehrt von ihrem falschen Wegen, ist es erforderlich, dass erstmal der Mann Gottes umkehrt und Buße tut. Hier heißt es im 1. Vers, und es geschah das Wort des Herrn zum 2. Mal zu Jona. Ich denke, die meisten von euch und Ihnen kennen diese Geschichte. Beim 1. Mal, als Gott zu ihm gesprochen hat, da hat er keine Lust. Gott gibt ihm beim 1. Mal genau denselben Befehl, geh nach Ninive und predige mein Wort. Und was macht er? Er geht nicht in Osten nach Ninive, er macht sich genau in den gegensätzte Richtung, Richtung Westen nach Tarsis, weil er sagt, das will ich nicht. Später im Buch Jona wird deutlich, warum. Weil er sagt, wenn ich da hingehe und das verkündige und die dann Buße tun und Gott dann die Stadt nicht zerstört, da stehe ich als Blödmann da. Das ist der Hintergrund. Habe ich keine Lust drauf, mache ich nicht, soll einen anderen suchen. Gott gibt ihm einen klaren Befehl, dem Mann Gottes, also der kennt den lebendigen Gott, ist gar keine Frage, aber er macht es trotzdem nicht. Und dann macht er sich auf den Weg, schifft ein, Richtung Tarsus halt, und dann wissen wir, was passiert. Gott lässt einen gewaltigen Sturm kommen und Jona weiß ganz genau, warum der Sturm kommt. Die Seeleute, die ihn da schiffen halt, die wissen es nicht und die fragen dann alles Mögliche. Warum, warum, warum? Schließlich sagt er ihnen, pass auf, das ist wegen mir, schmeißt mich über Bord und dann ist die Sache gegessen für euch. Da sagen sie, nee, sowas machen wir nicht, das ist ja unmenschlich halt, nicht, aber der Sturm wird immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Ja, und dann sagen sie, okay, können wir ja ausprobieren halt, schmeißen ihn über Bord. Wenn wir eh alle trinken müssen, dann können wir erstmal mit einem Opfern halt, schmeißen ihn über Bord. Batz, ist der Sturm erledigt, nicht? Und die kommen zum Glauben, die Leute da im Boot und beten Gott an. Wunderbare Geschichte. Aber der Jona ist jetzt im Wasser. Und dann schickt, so sagt es, wunderbare Geschichte, Gott einen großen Fisch. Und der packt ihn einfach rein, frisst ihn nicht, sondern schluckt ihn einfach runter. Das ist übrigens, also ich habe mir mal vorgenommen, ich werde mal irgendwann, wenn irgendwann mal irgendeiner die Genehmigung gibt von einer einladenden Gemeinde, meine Evangelisation machen zu den Tieren, durch die Gott wirkt. Das ist was ganz Fantastisches. So wie hier, wie Gott wirklich nicht nur dem Meer gebieten kann, sondern der spricht auch zu dem Wal oder setzt ihn in Kenntnis oder großen Fisch, was immer das gewesen ist, und er kommt hin, schluckt den Jona rein. Und 3 Tage ist er dann im Bauch des Fisches. Aber es gibt so viele tolle Tiergeschichten, wo man Gottes großes Wirken sieht. Also der Biliam, der da Israel verfluchen soll, der reitet auf seinem Esel. Der Esel sieht den Engel des Herrn halt und der geht nicht weiter. Der sagt, egal was ist. Und der Biliam prügelt das Viech halt tot halt. Und der sieht den Engel des Herrn, sagt, gehe ich nicht weiter. Und schließlich spricht Biliam mit dem Esel. Dann fängt der Esel an zu quatschen mit dem. Sagt, hier, es geht nicht. Also irrsinnige Geschichte halt. Oder andere tolle Geschichte in der Bibel halt, wie der Elia. Ich darf jetzt nicht abschweifen, wie der Elia da vor Gott verborgen wird am Bach Krit und da gibt es nicht richtiges zu essen, schickt Gott einfach ein paar Raben vorbei, die bringen dem dann Fleisch. Also gibt eine ganze Reihe wunderbarer Geschichten halt, also wo Gott durch Tiere wirkt. Und hier eben auch, der Fisch schluckt ihn runter und dann ist er 3 Tage im Bauch des Fisches. Und die Bibel erzählt ja, dass das ein Bild ist, eben Jesus nimmt darauf Bezug, eben für den Tod Jesu Christi im Todesein. Und das ist eine ganz tiefe Verbindung vom Alten zum Neuen Testament und in dieser Reflexion, in diesen 3 Tagen, schnallt er jetzt, das ist nämlich die Buße, alles falsch gemacht. Dem ist klar, ich bin hier im Tod. Schreibt dann auch unmittelbar vor diesem Kapitel einen Psalm, wo er das beschreibt. Die Pforten des Todes hatten mich umgeben. Und da erkennt er, ich bin nichts, ich habe verloren. Ich muss Buße tun, ich bekenne meine Schuld. Ich muss weg von meinem eigenen Willen, ich muss den Willen Gottes tun. Er macht etwas, was wir nennen, er kehrt um von der Ich-Zentriertheit. Ich habe keinen Bock noch, Ninive zu gehen, hin zur Gott-Zentriertheit, zu sagen, ich lebe den Befehl Gottes. Das ist letztlich Buße. Aufzuhören, in der Ich-Zentriertheit zu leben, hinzukommen zur Gott-Zentriertheit. Und damit hinterher, gleich im 3. Punkt, wir dann nochmal gucken können, dass eine ganze Stadt umkehrt, ist das wichtig, dass erstmal der Mann Gottes umkehrt. Ich habe das vorgestern Abend, glaube ich, schon mal erzählt. Ich interessiere mich sehr für Erweckungsbewegung. Habe ich immer, mache ich bis zum Mal, weil ich wissen will, wie funktioniert das? Wie hat das stattgefunden, dass in manchen Gegenden zu manchen Zeiten wirklich ganze Städte, ganze Gebiete zum lebendigen Glauben gekommen sind. Weil das wünsche ich mir auch, das wünschen wir, beten dafür. Und dann habe ich mir das alles angeguckt halt. Und ich habe das vorgestern schon gesagt, das lag nicht an den Predigten halt. Ne? Das war jetzt nichts Besonderes, das war alles bibeltreu, ganz klar, das ist logisch, das muss es sein. Aber es sind andere Dinge, die für Erweckung wichtig sind. Und bei allen Erweckungsbewegungen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, war es immer so, dass bevor ganz viele Ungläubige zum Heiland fanden, erstmal die, die in Jesus Christus sind, die Männer und Frauen Gottes, die ihm gehören, neu Buße tun und neu in den Gehorsam zurückfinden. Keine Erweckungsbewegung dieser Welt hat angefangen, dass irgendjemand gesagt hat, so, im Minden-Ravensberger Land, im Siegerland, in Amerika, wo immer das war, wir machen jetzt mal Erweckung. Wir planen jetzt mal große Zeltevangelisation, wir holen mal den und den Verkündiger und dann hoffen wir mal, dass unsere Gemeinde sich innerhalb von 2 Jahren verdoppelt oder sowas. Nein, Erweckung hat immer so stattgefunden, dass Leute, die schon bei Gott sind, die den Heiligen Geist haben, in ihrem Glauben vertieft erkennen, ich habe falsch gehandelt. Ich muss umkehren zum lebendigen Gott. Ich muss Buße tun. Ich muss Umkehr tun. Wir machen ja diese Abende primär dafür, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, erstmalig Buße tun und umkehren vom Verlorensein zum Gerettetsein. Aber heute Abend, im ersten Punkt, geht es um euch, die ihr heute Abend hier seid und dem Heiland Jesus Christus schon gehört. Ihr seid aufgerufen, Buße zu tun. Wenn ihr wollt, dass in eurem Umfeld etwas passiert, dass Menschen zum lebendigen Glauben kommen, dann ist das wichtig, dass ihr Jesus bezeugt, dass ihr betet, gar keine Frage. Aber das Wichtigste ist, dass ihr Buße tut, dass ihr in euch schlagt und schaut, wo der Heilige Geist euch zeigt, hier sind Dinge falsch, dass ihr Gott um Vergebung bittet und dass ihr euer Leben ändert, weg von der Ich-Zentriertheit hin zur Christus-Zentriertheit. Und dann kann Gott euch gebrauchen und durch euch wirken. Und bitte, das ist ja nicht nur bei Jona so, die Bibel spricht immer wieder davon, dass die Männer Gottes das tun mussten. Denken wir an David. Wow, was für ein vollmächtiges Werkzeug. Was hat der Psalme geschrieben? Was hat er im Namen des Herrn alles gemacht? Aber der hat immer wieder auch komplett daneben gelegen, hat schlimme Sünden getan. Ihr kennt die Geschichte von Bathsheba, dem furchtbaren Ehebruch, wo er den Ehemann auch noch umbringt halt. Ganz furchtbare Dinge. Und dann hält Gott ihm vor, was er getan hat. Und da gibt es für ihn nur eins. Buße tun, deshalb ist auch von den 7 Bußpsalmen 6 von ihm geschrieben, weil er immer wieder Buße tun musste. Das war jemand, das war ein schlimmer Sünder. Aber was diesen Mann auszeichnet, ist ja wirklich, dass er bußbereit war. Er hat immer wieder erkennen müssen, ich habe gesündigt. Das ist übrigens etwas ganz Wichtiges, auch wenn wir wiedergeboren sind. Wir bleiben bis zum letzten Atemzug Sünder. Wir können, so sagt es einmal der Kirchenvater Augustin, nicht nicht sündigen. Wir können nicht nicht sündigen. Es gibt so bei manchen charismatischen Gemeinden so die Irrlehre, ja, man müsste in der Heiligung so weit kommen, dass man irgendwann sündlos leben würde. Das heißt im Umkehrschluss aber, dann ist Golgatha für mich nicht mehr nötig. Ich bin so stark durch meine eigenen Werke, ich kann sündlos leben, funktioniert nicht. Ja, wir sind gehalten, in der Heiligung weiterzukommen. Das ist wichtig, unstrittig, das ist der Wille Gottes für unser Leben. Aber wir werden es niemals schaffen, dass wir sündlos sind. Deshalb ist die Buße für uns so wichtig. Und das ist leider bei manchen Frommen so, manchmal auch in meinem Leben, und ich zeige jetzt nicht mit dem Finger auf euch, ich zeige mal auf mich, dass wir das vergessen. Es ist ja so einfach, das den Menschen zu sagen, du musst Buße tun, aber ganz schwierig für einen selber umgesetzt. Aber ich muss es euch und mir heute Abend neu sagen, wir müssen Buße tun, umkehren zum lebendigen Gott, weg von unserer Ich-Zentriertheit hin zur Jesus-Zentriertheit. Und dieses Buße-Tun funktioniert nicht darüber, dass wir Werke machen, sondern wir müssen uns, ich sage das jetzt mal so ein bisschen neudeutsch, vom Heiligen Geist umprogrammieren lassen. Wenn du feststellst, als wiedergeborener Christ, meine Nachfolge ist nicht so, wie sie sein sollte, da ist so viel Jämmerlichkeit, da ist so viel Sündhaftigkeit, da ist so wenig Brennen, da ist so wenig Liebe zu Gott und so wenig Liebe zum Nächsten, dann fang bloß nicht an zu sagen, jetzt muss ich mal versuchen, mehr Liebe, mehr Gebetszeit, mehr Geld geben in den Klingelbeutel, ich. Das ist Religion. Nein, wenn du das feststellst, dann kehr komplett zu Gott neu um. amerikanischer Theologe hat mal ein Bombenbild gebraucht. Der hat von der Buße berichtet und hat gesagt, das ist wie wenn er, hat er wohl ein großes Motorboot, bei seinem Motorboot das Navigationssystem programmiert. Also so wie bei einem Flugzeug gibt es da so einen Autopiloten, also einen Autopilot fürs Boot. So, wenn du auf hohem Meer bist, gibst du einfach ein, wenn du in New York losfährst, was weiß ich, will nach Paris fahren, was weiß ich, gibst du die Koordinaten ein und dann fährt das Schiff dich automatisch, du musst mich nichts mehr kümmern. Und wenn man dann versuchen will, den Kurs zu korrigieren, und er sagt, und dann hingeht, er kann zwar in das Ruder greifen, aber das ist sehr schwer, und kann mit aller Gewalt gegen das Ruder gehen. Das kann er für einen Moment korrigieren, da geht es für einen kleinen Moment das Boot in eine andere Richtung. Aber wenn er keine Kraft mehr hat, bums, geht sofort wieder auf den Kurs, wie es programmiert ist. Also es bringt nichts, zwanghaft mit aller Kraft selber was zu machen, sondern sagt er, wenn ich den Kurs ändern will, dann muss ich dieses Navigationssystem, diesen Autopiloten umprogrammieren. Und das ist genau das, was der Heilige Geist macht. Wenn wir versuchen, Buße zu tun, da wird das eine ganz kranke Geschichte. Müsst ihr mal das Leben Luthers betrachten. Der hat von 1505, als er ins Kloster eingetreten ist, so bis 1513, bis zu seiner wirklichen Bekehrung, versucht, Buße selber zu tun. Der hat sich gegeißelt, der hat sich ausgepeitscht, der hat gefastet, alles getan, aber hat keinen Frieden mit Gott gefunden, weil es nur menschliches Werk war. Und als er irgendwann verstanden hat bei der Übersetzung des Römerbriefes, hey, die Gerechtigkeit Gottes ist nicht das, was ich erwirken kann, sondern was Gott mir schenkt. Halleluja, wunderbar, diese Freude im Heiligen Geist. Aber da musst du wirklich alles andere loslassen und da musst du wirklich weg von deinem Ich hin zu der Christuszentrierte. Das ist ja was ganz Wichtiges. Und das ist das Wichtigste im Glauben, dass wir Buße tun. Nicht nur der Beginn des Glaubens, das sage ich jetzt wieder zu denjenigen, die nicht wiedergeboren sind. Also diejenigen heute Abend unter uns, die hier sind. Jetzt müsst ihr wieder zuhören halt. Eben habe ich zu den Wiedergeborenen gesprochen, jetzt spreche ich zu den Nicht-Wiedergeborenen. Ihr müsst erstmalig Buße tun. Ihr seid auf dem falschen Weg. Ihr seid auf dem weiten Pfad in die Verdammnis. Wenn ihr ohne Jesus Christus weiterlauft, seid ihr verloren für Zeit und Ewigkeit. Ihr müsst umkehren halt. Heute Abend ist Gelegenheit zur Umkehr. Aber auch diejenigen von euch, die eben wiedergeboren sind. Ihr müsst immer wieder umkehren, immer wieder Buße tun. Als Jesus seinen Dienst beginnt, was ist das Erste, was er sagt? Das Himmelreich Gottes ist nahe beigekommen. Tut Buße. Als Petrus diese vollmächtige Pfingstpredigt hält, da stehen die alle ganz bedöppelt da und sagen, was ist das denn gewesen, so eine vollmächtige Predigt haben wir noch nie gehört. Der Geist wirkt und dann sagen die, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir denn jetzt tun? Und was sagt er? Tut Buße und jeder lasse sich taufen zur Vergebung seiner Sünden halt. Buße tun ist das Zentrale des Glaubens. Wie gesagt, aber nicht etwas, was wir selber tun, sondern dann sagen wir, wie Luther sagt, wir spüren die Zerknirschung des Herzens, wir tun das Bekenntnis mit dem Mund, und machen eine Wiedergutmachung mit dem Werk und bitten Gott durch den Geist, dass er das in uns wirkt. Das ist so entscheidend, dass das der Heilige Geist tut. Und das müssen Männer und Frauen tun, die zu Jesus Christus gehören, immer wieder. Und ich möchte dich bitten, wenn du zu Jesus gehörst, dann schlag bitte in dich und schau, wo du Buße zu tun hast. Ob über deine Lieblosigkeit, über deine Hartherzigkeit, über deinen Jähzorn, über deine falschen sexuellen Gedanken, über deine Süchte, was auch immer. Gott ruft dich zur Buße auf. Denn er will mit dir, der du zu seinem Leib ja gehörst, wirken in dieser Welt. Und damit in dieser Welt etwas passieren kann, zum Beispiel Erweckung, ist es erstmal wichtig, dass Männer und Frauen Buße tun. Und deshalb das Erste, ein Mann Gottes tut Buße, ein Mann Gottes kehrt um. Ich möchte euch, die ihr Männer und Frauen Gottes seid, die ihr zu Jesus gehört, wieder in seinem Leib sein Aufruf, Buße zu tun. Ein zweites, ein Politiker tut Buße. Jetzt kommt der Jona, nachdem er sich bekehrt hat neu, also nicht von der Wiedergeburt, sondern dass er Buße getan hat, sagt, okay, ich mache jetzt alles richtig, geht nach Ninive rein und zieht knallhart den Job durch, den Gott ihm gegeben hat. Geht rein in diese große Stadt und fängt an zu predigen. Eine Predigt, wenn du die irgendwie als Predigt im zweiten Examen abgibst, halt, müsst ihr mal eure Pastoren fragen, halt nicht, was dann passiert, da kriegst du keine 5, kriegst du eine 6. Denn die Predigt besteht nur aus einem Satz, in 40 Tagen geht eure Stadt unter, Punkt, das war's. Knallharte Gerichtspredigt. Und das zieht er ab. Und was passiert? Die Leute glauben das. Die verstehen, hey, wir sind komplett am falschen Weg gewesen. Der Mann hat recht. Gott bestätigt das Wort, was er verkündigt und hat eine solche Vollmacht, dass eine ganze Stadt anfängt, Buße zu tun, umzukehren. Die hören auf, ihre Sündhaftigkeit zu betreiben, fangen an, Gott anzuflehen. Und zwar alle miteinander, damit exemplarisch gesagt, auch der König von Ninive. Der geht hin und kehrt auch um, tut Buße. Das ist so ein wunderbares Bild. Er geht hier hin, da heißt es hier, er legt seinen Purpur ab. Es gibt ganz viele Geschichten in der Bibel, die damit zu tun haben, dass Menschen etwas ablegen. Das heißt, das Alte verlassen, was ihnen Sicherheit gegeben hat, von der Ich-Zentriertheit hin zur Christus-Zentriertheit, zur Gott-Zentriertheit. Bei dem König war es der Purpur. Er steigt von seinem Thron ab und legt seinen Purpurmantel ab, die Insignie für seine Macht. Und was macht er? Er zieht einen Sack an. Der sagt Nein zu sich und wendet sich Gott zu. Eine ähnliche Geschichte ist bei dem Bartimäus, der blinde Bettler vor Jericho. Als Jesus ihn ruft, da ist so ein Nebensatz in der Bibel, aber in der Bibel gibt es keine Nebensätze, alle Sätze der Bibel haben eine Bedeutung, heißt, da warf er seinen Mantel von sich. Und der Mantel für einen blinden Menschen ist etwas, der ihm Sicherheit gibt, weil gegen die Sonne, die dann Israel scheint, gegen den Regen, wenn es mal geregnet hat, wenn es kalt ist, da schläft er drin, für einen blinden Menschen etwas ganz Besonderes. Und auf einmal erreicht ihn der Ruf des Heilandes. Und dann merkt dieser Bartimäus, ich brauche die alte Sicherheit nicht mehr. Nicht meinen Mantel, in dem ich in meiner Selbstverkrümmtheit lebe, der mir Schutz gibt. Nein, ich kann alles lassen. Weg von meiner Ich-Zentriertheit hin zur Christus-Zentriertheit. Das ist das, was der König hier tut. Und er kommt zum lebendigen Glauben. Und dadurch ist das wie so ein Katalysator hier in Ninive. Nicht nur die Menschen machen mit, auch der politisch Verantwortliche. Und das ist ja so traurig in unserem Vaterland, dass wir von unseren Politikern so vieles hören. Da wird über Fußball schwadroniert, da werden medizinische Tipps zu Corona und alle möglichen gegeben. Viel Wichtiges, viel Unwichtiges. Dann leben die uns vor, wie man die dritte, vierte und fünfte Ehe zu führen hat und all solche Dinge halt. Aber eines habe ich von keinem Politiker in den letzten Jahrzehnten gehört, dass man Politiker gesagt hätte, wir müssen in diesem Land Buße tun. Wir müssen auf die Knie gehen und den lebendigen Gott anrufen um Vergebung. Weil vieles von dem, was wir machen, falsch ist. Leider nicht von den Politikern und auch nicht von unseren Kirchenführern. Dass wirklich gesagt wird, wir müssen mal Buße tun. Als jetzt diese Corona-Zeit gewesen ist, zu sagen, hey, meine Bußzeit aufrufen, zu sagen, wir müssen alles am Buße tun. Ich sage jetzt nicht, das ist eine Strafe Gottes, dieses Coronavirus. Aber das, was uns trifft, ist so brutal, zu sagen, hey, da haben wir eine Verpflichtung, wir als Christen Buße zu tun, auch für diese Welt. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und wenn das passiert, wenn Verantwortliche zur Buße kommen, dann ist das eine weitere Voraussetzung, dass so eine ganze Region sich bekehren kann. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wenn ich gefragt werde, wann ist denn die Geburtsstunde der Bundesrepublik Deutschland? Da gibt es ja unterschiedliche Thesen. Die einen sagen, okay, als wir das Grundgesetz bekommen haben, 1949 halt, das ist die Geburtsstunde, da war dann die Bundesrepublik Deutschland da. So ein bisschen sportverrückt zu sagen, nee, die Geburtsstunde Deutschland, die war tatsächlich 1954, als wir das Endspiel in Bern gewonnen haben. Nur da haben wir uns erstmalig wieder als Volk verstanden. Die Geburtsstunde der Bundesrepublik Deutschland liegt für mich beim Stuttgarter Schuldbekenntnis 1945, dass kirchliche und auch politische Verantwortliche gesagt haben, wir setzen uns zusammen und wir bekennen die Schuld, die wir getan haben. Wir müssen Buße tun, wir müssen umkehren, so können wir nicht mehr weitermachen, wie es gewesen ist. Das bringen wir zu Papier und bitten andere um Vergebung. Das ist tiefe Buße. Zu sagen, ich kehre um. Und dann wird Erweckung möglich. Und nicht nur, wenn Politiker Buße tun, auch wenn Kirchenobere Buße tun, wenn Pfarrer, die eigentlich qua Amt Männer Gottes sein sollten, aber gar keine Männer Gottes sind, zur Bekehrung finden, umkehren, Buße tun, dann ist Erweckung möglich. Ich habe das ein paar Mal miterleben dürfen, wie Kollegen, die Theologie studiert haben, erstes Examen, zweites Examen, ordiniert, Gemeinden geleitet haben, zum lebendigen Glauben gekommen sind. Ich war vor einiger Zeit eingeladen, schon um einige Jahre her, zu einer Evangelistenkonferenz, da habe ich gesprochen. Dann haben die mir den Auftrag gegeben, zu sagen, ja, was braucht denn Deutschland? Die wollten von mir wissen, diese Evangelisten, die da waren, halt, was müssen wir denn machen? Da habe ich denen gesagt, das Erste und Wichtigste ist, was wir machen müssen, ist Pfarrermission. Wir müssen Pfarrer missionieren. Zu viele Pastoren und Pfarrer sind nicht wiedergeboren. Mein Freund Ulrich Pazzani hat mir einmal gesagt, er würde schätzen, dass etwa 80-85% unserer Kollegen nicht wiedergeboren sind. Das kann man bedauern, da kann man Anfragen stellen, wie man das zulassen kann, dass Landeskirchen solche Menschen ins Amt lassen. Aber wenn die Menschen jetzt da sind, dann haben wir die Aufgabe, die zu bekehren. So habe ich dann auch gesprochen auf diesem Evangelistenkonferenz halt. Und auf einmal schreit einer, Stopp! Dann denke ich, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder macht er mich jetzt richtig runter oder ich kriege die volle Bestätigung. Und der Bruder, der aufgestanden war, den kannte ich, Wolfgang Puschki. Und er sagt, ich muss direkt hier was zu sagen in so einem Vortrag. Und der Wolfgang Puschki sagt, er war auch Pfarrer, der hatte auch erstes Examen, zweites Examen, ordiniert. Und dann war er Pfarrer, 4 Jahre lang. Hat so seinen Dienst gemacht, beerdigt, konfirmiert, ganzen Krempel getan. Und irgendwann bereitet er nochmal eine Predigt vor. Sind eh nie Leute kaum in der Kirche gewesen halt. Und Mittwoch sitzt er da und liest den Text und erkennt, ich habe alles falsch gemacht, ich bin gar nicht bei Jesus, ich muss mich bekehren. Und dann übergibt er sein Leben Jesus Christus. Er, der zwar Theologe ist, nach außen hin Mann Gottes, erkennt das erst und dann bekehrt er sich. Dann hat er im nächsten Gottesdienst noch nicht mal den Schneid, das zu sagen, weil das ist ja eine Sache, wenn du als Pfarrer der Gemeinde sagen musst, wisst ihr was, ich bin bisher gar nicht beim Herrn gewesen. Aber im darauffolgenden Gottestag, 10 Tage später, hat er dann erzählt, hat er den Mut gehabt und hat gesagt vor der Gemeinde, bevor ich jetzt predige, muss ich euch sagen, ich bin erst seit 10 Tagen Christ. Ich habe alles falsch gemacht. Ich kannte Jesus nicht. Ich habe mich vor 10 Tagen bekehrt. Das war auch so einer, der alles Äußere abgelegt hatte und dann wirklich nochmal klar gesagt hat, ich bin jetzt beim Heiland. Und dann passiert in seiner Gemeinde Erweckung. Übrigens, das hat er dann berichtet, nach dem Gottesdienst kommen einige ältere Geschwister zu ihm, Damen, die sagen, Herr Puschki, seit dem ersten Gottesdienst wissen wir, dass Sie nicht beim Heiland sind. Und seitdem beten wir jede Woche, dass der Herr sie erreicht. Und das ist dann passiert. Das ist ein großes Wunder. Und wenn ihr zu tun habt mit nichtgläubigen Geistlichen, da kann man sich drüber ärgern und sonst was machen, die auch zur Rede stellen, aber vor allen Dingen müsst ihr beten, 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 dass der Geist sie erreicht, dass sie Buße tun und dass sie umkehren. Weil dann ist es ein großer Segen. Ich kann euch berichten von Kollegen, über die ich mich nur geärgert habe, die zum Glauben kommen. Nächste Begegnung, die stehen im Glauben. Halleluja, das sind solche Erlebnisse, das sind solche Schätze fürs Reich Gottes. Nicht, dass ein Pfarrer wichtiger ist als ein anderer Mensch. Aber wenn ein Politiker, ein König oder wenn ein Pfarrer, der nicht gläubig war, zum Glauben findet, sind das Voraussetzungen für Erweckung. Da kann richtig was passieren. Das sind Multiplikatoren. Gott kann sein Wort auch anderweitig wirken lassen, gar kein Thema. Aber das ist eine Erfahrung, das kennt ihr sicherlich auch aus eurer Umgebung. Wenn ein Pastor, der nicht gläubig war, zum Glauben kommt, dann kann das richtig losgehen, so wie eben hier in Ninive, dass eine ganze Stadt zum Glauben kommt. Und damit kommen wir zum dritten. Eine Stadt tut Buße. Dass der Mann Gottes der Buße tut, dass ein König der Buße tut und dass eine ganze Stadt die Buße tut. Das ist eine Riesenstadt gewesen. Die Bibel berichtet hier 3 Tagesreisen groß. Und später, als dann Jona vor der Stadt sitzt und da traurig ist, dass Gott sie nicht zerstört hat, sich aufregt, da gibt es ja dieses Gespräch, sagt Gott, dass in dieser Stadt 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, wo rechts oder links ist. Daraus haben dann so Historiker und Theologen entwickelt halt nicht, also das sind ja dann Menschen, die nicht wissen, wo rechts und links ist, Kinder unter 5 bis 5 Jahren halt, dass sie sagen, in der Stadt haben etwa 700.000 Menschen gelebt. Also eine riesengroße Stadt, die komplett zum Glauben kommt. Und da sagen so ein paar 9-mal Kluge, glaube ich nicht. Ist doch gegen jede Erfahrung. So kann doch Gottes Wort nicht wirken. Doch, so kann Gottes Wort wirken. Das ist etwas Gigantisches. Übrigens auch, dass ganze Städte angeklagt werden. Wir werden morgen, in der Predigt morgen hören, von 3 Städten, die nicht Buße getan haben. Im Alten Testament lesen wir immer wieder über Jerusalem. Jerusalem wird immer wieder zur Buße gerufen. Jerusalem tut keine Buße und schließlich gibt Gott sie in die Hände der Feinde. Aber hier ist mal eine Stadt, die tut Buße und eine ganze Stadt kehrt um. Und das ist tatsächlich möglich. Ein ganzes Gebiet kann umkehren. Das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Also, ich bin im Siegerland Pfarrer gewesen. Und das Siegerland war ein gottloser Landstrich. Anfang des 19. Jahrhunderts, viel Bergarbeiter, viel Sauferei, Hurerei, Spielen, alles. Gottes Wort hat da, der Pietismus nichts gewesen, auch die Reformation war ganz schwach. Und dann sind einige wenige Pietisten, einige wenige Erweckten, die anfangen, treu ihren Glauben zu leben. Und dann wird das richtig epidemisch, dass nach und nach, innerhalb von 50, 60 Jahren, ein ganzer Landstrich durchbricht, komplett zum lebendigen Glauben bringt. Das ist Wahnsinn. Das ist möglich. Ich habe vor 2 Jahren einen Anruf gekriegt, war jemand von der indonesischen Botschaft. Und die sagten, ja, wir wollen mit einer Delegation bei Ihnen vorbeikommen und wir wollen uns bei Ihnen bedanken. Ich habe nie was mit Indonesien zu tun gehabt, außer dass in unserer Gemeinde so eine kleine indonesische Gemeinde ist halt. Die singen ab und zu bei uns im Gottesdienst, das sind so Batak-Leute halt. Hatte nichts mit Indonesien zu tun, war nie im Urlaub. Ich sage, wie kommen Sie dann drauf? Und ja, es geht um den 100. Geburtstag von Ingmar Nommensen. Das ist ein großer deutscher Missionar gewesen halt. Und da ist es uns wichtig, dass wir uns bedanken in Deutschland. Ihr müsst wissen, Ingmar Nommensen, der ist 1834 geboren. Und der hatte nur eins am Herz, Mission, Mission. Der war aber körperlich sehr eingeschränkt und bei der Barmer-Mission haben sie ihn erst nicht genommen. Und er hat immer wieder nur gebeten und gebettelt, bitte nehmt mich in die Mission, nehmt mich in die Mission. Und dann haben die gesagt, ja, den kriegen wir nicht richtig los. Wir haben einen Job, da haben wir jetzt schon zwei Missionare verloren. Nämlich bei den Batak in Indonesien. Und die haben die tatsächlich gefressen. Das waren Menschenfresser, die Batak. Das war das schlimmste und kriegerischste Volk in ganz Indonesien. Sehr großer Vielvölkerstaat halt. Und da haben sie ihn hingeschickt, weil sie gedacht haben, wenn der unbedingt will, bitte. Und dann haben sie ihn hingeschickt, wo die zwei Missionare zuvor umgebracht worden sind. Und er kommt dahin, müsst ihr euch vorstellen, um 1860 kann die Sprache nicht halt, keine Ahnung hier, du kannst nicht wie heute nachgucken im Internet, alles schon gesehen, wenn du da ankommst, nix, tabula rasa. Der geht hin und fängt bei null bei so einem kriegerischen Volk an. Und Gott schenkt Gnade. Und da geht es wirklich epidemisch ab. Da wird eine ganze Region zum Glauben geführt. 180.000 Menschen sind lebendige Christen, haben sich taufen lassen, als Nommensen 1918 stirbt. Und heute, zu dem 100-jährigen Geburtstag, wo die gekommen sind, ist das die größte christliche Gruppe in ganz Südostasien. Heute gibt es 2,5 Millionen Batak, extremst fromme Leute. Und wenn die vor 200 Jahren berüchtigt waren wegen ihrer kriegerischen Haltung, heute gelten die als die super frommen. Die haben ganz begabte Sänger und das war ein ganz großer Gottesdienst, als diese Truppe mit Sängern bei uns im Gottesdienst war und die uns gedankt haben, haben gesagt, obwohl unsere Gemeinde ja nichts damit zu tun hatte, nur symbolisch zu sagen, ihr habt damals vor 150 Jahren diesen Nommensen geschickt und habt uns das Evangelium gebracht. Ihr habt uns rausgeholt aus Menschenfresserei, aus gegenseitig Totschlagen und wir haben das Heil gefunden in Jesus Christus und da ist ein ganzes Volk umgekehrt. Da soll mir niemand sagen, das wäre nicht möglich, dass eine ganze Region, eine ganze Stadt sich bekehren kann. Anderes Beispiel, ich könnte jetzt erzählen, ich muss euch aufhören, weil ich so viel Zeit weggelaufen hat. Ich predige ab und zu in Hamburg in einer Gemeinde, die heißt Hütte Geborgenheit. Und diese Hütte Geborgenheit, das sind nur Sinti und Roma. Ganz eigentümliche Truppe. Das ist ein Erlebnis, also das ist so eine der außergewöhnlichsten Predigtstätten, wo ich jemals gewesen bin. Und Sinti und Roma sind normalerweise tiefer auch im Aberglauben. Die haben so ein bisschen Katholizismus, aber ganz viel Okkultismus und ganz vieles Krummes. Und 1962 hat es eine Sturmflut in Hamburg gegeben und da war eine ganze Reihe Sinti und Roma in Georgswerda und diese furchtbare Sturmflut kam und obwohl der Zeltplatz, wo die waren, unter dem Spiegel lag von der ganzen anderen Stadt, ist denen nichts passiert. Es war ein großes Wunder, das haben die geschnallt. Und zu dem Zeitpunkt war von der Südosteuropa-Mission ein Missionar da. Und als diese Sturmflut war, der hat vorher nichts erreicht, hat er dann angefangen nochmal zu predigen. Und da hat sich die ganze Truppe mit einem Schlag bekehrt, 40 Familien. Und bei Sinti und Roma ist es so, die haben immer 10, 12 Kinder halt. Ne? Da ist ein Riesenverband mit einem Schlag zum Glauben gekommen. Ich erzähle das nur deshalb, um euch Mut zu machen, sowas kann passieren. Erweckung, dass eine ganze Stadt zum Glauben kommt. Die Voraussetzung dafür ist aber, dass A, der Mann Gottes, das Wort Gottes klar und unverfälscht verkündigt. Jona macht hier keine Abstriche. Der macht hier nicht so ein Kompromissevangelium. Der kommt mit einer brutalen Wahrheit und sagt, ihr seid verloren, wenn, ihr seid, gar kein Ende, ihr seid verloren. Er bringt die Botschaft zu sagen, einfach knallhart vor. Und die Leute bekehren sich. Und da kommt eine ganze Stadt zum lebendigen Glauben. Das ist die Voraussetzung dafür, dass der Mann Gottes in Vollmacht die Botschaft klar und deutlich sagt. Und ich kann euch diese Botschaft heute Abend hier in Geising auch noch einmal ganz klar und deutlich sagen. Wenn ihr euch nicht bekehrt zu Jesus Christus, ihr, die ihr heute Abend hier seid und euer Leben Jesus noch nicht gegeben habt, dann seid ihr verloren für Zeit und Ewigkeit. Da könnt ihr hier noch ein paar Jährchen gut leben, aber dann ist im Tod die finale Katastrophe eingetreten. Dann werdet ihr die Ewigkeit verbringen in Trennung von dem lebendigen Gott und das ist die Hölle. Aber Gott möchte das nicht. Es ist Gottes Wille, dass Menschen gerettet werden und zum lebendigen Glauben finden. Und deshalb macht die Gemeinde hier vor Ort diese Evangelisation, weil dem Kirchenvorstand, den Mitarbeitern, den Pfarrern das wichtig ist, dass Menschen gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Und was in Ninive möglich gewesen ist, was bei den Patak möglich gewesen ist, was in Georgswerda bei den Sinti und Roma möglich gewesen ist, das ist möglich auch heute Abend hier in Geising. Dass Männer und Frauen, die noch nicht bei Jesus Christus sind, das Wort Gottes hören und erkennen durch die Gabe des Heiligen Geistes, ich bin verloren, wenn ich mein Leben nicht Jesus Christus gebe. Aber du musst nicht verloren bleiben. Du kannst zu Jesus finden. Und du kannst den Anfang hier machen, mit anderen zusammen, dass Geising und Menschen in der Umgebung zum lebendigen Glauben kommen. Und ich will dir das Angebot machen, gleich im Anschluss an die Predigt, nach dem Übergabelied, dein Leben Jesus Christus zu geben, dass du gerettet wirst für Zeit und Ewigkeit. Du bist eingeladen, während des Übergabelieds nach vorne zu kommen, hier vorne unter das Birkenkreuz, und das öffentlich zu machen. Du musst das aber nicht hier tun am Kreuz. Du kannst das auch heute Abend bei dir in deinem Schlafzimmer machen, dass du auf die Knie gehst und Jesus Christus bittest, komm in mein Leben und dieses Gebet nachsprichst. Hier vorne liegen diese Flyer aus, ihr könnt euch das Gebet auch mitnehmen. Du kannst auch zu einem der Mitarbeiter gehen, zu den Pastoren hier, zu denen, die so ein gelbes Namensschild tragen, könnt die ansprechen, könnt es da machen. Nur egal, wie du es tust, bitte mach es. Aber glaub mir eins, Gott wäre es wohlgefällig, wenn du seinen Ruf hörst und umkehrst, wie es Ninive getan hat, dass du umkehrst, wie es der König von Ninive getan hat, dass du umkehrst von deinem Weg, wie es der Prophet getan hat. Und das Gebet, was ich dir vorlesen möchte und dann, wo du dann das Amen zu finden kannst, lautet wie folgt. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm du die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen. Gott ruft dich, der du noch nicht Jesus gehörst, raus aus deiner Ich-Zentriertheit in ein Leben mit ihm.